Ja, das, dieses Predigt, dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, leitet ein in die Predigt oder fasst diese zusammen oder könnte sie vollkommen ersetzen. Ja, dann habt ihr schon jetzt mal gehört und ach, ich muss noch die Bibel aufschlagen. Wir sind im Thessalonicher Brief, im ersten Thessalonicher Brief und da sind wir im zweiten Kapitel angekommen. Und da sind es die Verse 1 bis 12, wenn ihr mitlesen möchtet. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Ich gebe aber zunächst mal einen Überblick, damit ihr wisst, was euch erwartet. So ein bisschen darauf einstellen. Was kommt jetzt eigentlich? Das, was jetzt kommt, ist eine Verteidigungsrede des Paulus. Er verteidigt sich, aber nicht gegen die Thessalonicher. Die waren eine vorbildliche Gemeinde, wie wir schon gehört haben. Und Paulus hatte eine sehr gute Beziehung zu ihnen und sie zu ihm. Er verteidigt sich gegen Angriffe von außen, die von außerhalb der Gemeinde kommen. Verteidigt sich gegen Anschuldigungen, gegen üble Nachrede, gegen Unterstellungen und so weiter, die von außen an die Gemeinde herangetragen wurden und auch an Paulus. Und diese Verteidigungsrede hat zwei Elemente. Nämlich das eine Element ist, er macht eine Zurückweisung. Er weist die Worte der Ankläger zurück, indem er sagt, nein, das ist nicht so, wie ihr das sagt. Und das zweite Element ist eine Gegendarstellung. Das heißt, er sagt, wie es wirklich ist. Ja? Nicht wie ihm vorgeworfen wird, sondern wie es wirklich ist. So, mit diesem Gerüst in euren Gedanken kann ich jetzt den Text lesen, der im ersten Brief steht, Kapitel 2, Verse 1 bis 12 sind das. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi. Wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Ja, ein langes Wort, das in einem ganz bestimmten Kontext steht, in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Und ich habe mich gefragt, was ist die Essenz dieses Wortes? Was ist der Kern? Was sind die Botschaften, die da drin stehen, die heute an uns gerichtet sind? Heute an unsere Gemeinde, an dich. Was will Gott mir sagen? Was will Gott durch diese Worte euch sagen? Ja, was kommt da so als Sud raus? Als Essenz. Und es sind viele Punkte, die mir dann aufgefallen sind. Und dann habe ich festgestellt, es ist eine ganze Predigtreihe. Und deshalb nehme ich drei Aspekte heraus. Und zwar drei Aspekte unter der Überschrift, die ihr da seht. Kannst du nochmal zurückgehen, bitte, Micha? Dankeschön. Drei Aspekte unter der Überschrift, das Evangelium verkündigen im Spannungsfeld. Wir stehen immer in irgendwelchen Spannungsfeldern des Glaubens, des Lebens als Christen, solange wir auf dieser Erde sind. Ja, es gibt immer ein Spannungsfeld. Und jetzt geht's weiter. Drei Aspekte dieses Spannungsfeldes, vielleicht auch drei Spannungsfelder, möchte ich herausgreifen. Erstens das Spannungsfeld zwischen Widerständen auf der einen Seite, die uns entmutigen können, und der Macht Christi auf der anderen Seite. Zweitens das Spannungsfeld zwischen Wahrheit und Liebe. Und drittens das Spannungsfeld zwischen unserer Schwachheit und dem Licht Christi. Das sind die drei Aspekte, die ich anhand des Textes aufgreifen möchte. Und wir kommen zum ersten. Spannungsfeld zwischen den Widerständen und der Macht Christi. Ja, Paulus formuliert es wie folgt. Vers 2, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Er hat es ja schon angedeutet, das Evangelium verkündigen ist immer mit Kampf verbunden. Für Paulus war das hautnah. Der hat das am eigenen Leibe gemerkt, ja, wörtlich. In Philippi waren sie misshandelt worden, sie hatten dort gelitten. Sie waren in Gefangenschaft geraten, sie waren ins Gefängnis geworfen worden. Wie sie behandelt wurden. Die Verkündigung des Evangeliums ist mit Widerständen verbunden, mit Gegenwehr. Ich habe solche Widerstände, wie sie der Paulus erlebt hat, noch nicht erlebt. In der Regel erleben wir sie nicht so hautnah, dass wir bedroht werden, dass unser körperliches, unser physisches Leben bedroht wird, noch nicht. Aber es gibt da subtilere Widerstände. Also wenn ich von mir ganz persönlich reden kann, wenn ich Predigt habe oder sonst wie die Gelegenheit, das Evangelium weiterzugeben. Also nochmal, wenn ich hier von dem Evangelium verkündigen rede, dann meine ich das in einem sehr weiten Sinn. Das Evangelium verkündigen durch Wort, durch Predigt, durch Reden, aber auch durch meinen Glauben bezeugen vor anderen, aber auch durch Vorleben des Evangeliums. Also ich meine das, in Klammern jetzt gesagt, ich meine es ganz weit gefasst. Ja? Wenn ich immer das Evangelium verkündigen soll oder habe die Gelegenheit, das zu tun, dann kommen irgendwelche Widerstände. Oft, nicht immer. Ich würde sogar sagen meist. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann bin ich oft körperlich und psychisch angeschlagen. Es passiert oft. Oder es passiert irgendetwas Unerfreuliches, das meine Stimmung senkt und mich ablenkt vom Wort. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, wenn ihr Menschen einladet, das Wort Gottes zu hören oder in den Gottesdienst. Wie oft passiert es, dass derjenige sagt, ich kann nicht kommen, mir ist etwas dazwischen gekommen. Welche Hindernisse haben wir hier in unserer Gesellschaft? Was sind das für Hindernisse, wenn du deinen Glauben bezeugst? Was erfährst du? Was erlebst du? Kann ich sagen, was ich erlebe? Dass die Menschen denken, wir seien naiv. Dass die Menschen uns für dumm halten. dass die Menschen uns für rückständig halten oder für ganz nett, aber ein bisschen konservativ. Ja. Im besten Falle, mir kommt gerade in den Sinn, dass Leute auch gegen uns demonstrieren mittlerweile, ja, das haben wir auch mitbekommen. Im besten Falle höre ich, das ist ja schön, dass du etwas gefunden hast, was dir Halt gibt. Das ist ja schön, dass du glauben kannst. Und das meinen sie dann auch tatsächlich ernst, aber für sich meinen sie, meine Wahrheit ist das nicht. Wir leben ja in einer postmodernen Gesellschaft, wo es viele Wahrheiten gibt, wo jeder seine eigene Wahrheit hat. Und wer stelle die Wahrheit eines anderen in Frage? Das sind Hindernisse, ein paar wenige Hindernisse, euch fallen sicher noch mehr ein, die uns heute begegnen. Und jetzt ist etwas von besonderer Wichtigkeit. Das sind die Hindernisse, die uns auf einer äußeren Ebene begegnen. Auf einer oberflächlichen, in Anführungszeichen, Ebene. Es gibt aber noch eine tiefere Ebene, die dahinter steckt. Nämlich die unsichtbare Welt. Die bildet einen Widerstand. Wir können mal den nächsten Vers anschauen, den ihr kennt. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis in dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Hier ist von der unsichtbaren Welt die Rede. Da läuft ein Kampf, da haben die Widerstände ihren Ursprung. Wir kämpfen eigentlich, wenn wir das Evangelium verkündigen, gegen die Mächte und Gewalten, gegen die bösen Engel, gegen die Dämonen der unsichtbaren Welt. Und darf ich euch fragen, kommt ihr dagegen an? Der Ebo schüttelt den Kopf. Und ich glaube, ich würde auch den Kopf schütteln und so wie ich das von euch vernommen habe, jeder schüttelt dabei den Kopf. Wir sind diesen Mächten hoffnungslos unterlegen. Hoffnungslos. Gut, dass wir jemanden an unserer Seite haben. Gut, dass Jesus zu uns gesprochen hat, und jetzt sehen wir den nächsten Vers, dass Jesus uns gesagt hat, Matthäus 28, hier sind es Verse 18 und 19, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Geh du hin und verkündige das Evangelium. Geh du hin und bezeuge deinen Glauben. Geh du hin, furchtlos, bezeuge deinen Glauben. Weil mir alle Macht gegeben ist. Diese Gewalten der unsichtbaren Welt, die sind Jesus haushoch unterlegen, beziehungsweise Jesus ist ihnen haushoch überlegen. Die Dämonen der unsichtbaren Welt, die Kräfte und Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, sie zittern vor Jesus. Die Dämonen zittern vor Jesus. Wisst ihr, da ist dieses Spannungsfeld, das ich eben beschrieben habe oder versucht zu beschreiben, wo die Widerstände sind, wo wir vielleicht sogar versagen unter den Widerständen oder wo wir Frust erleben unter den Widerständen, wo aber auf der anderen Seite die Macht Christi ist, der all diesen Widerständen überlegen ist, der die Widerstände, die Hindernisse einreißen kann oder durch sie hindurchgehen kann. Was brauchen wir, damit wir das erleben, dass Jesus die Widerstände beseitigt? Ich sag mal, dass er in das Spannungsfeld die Entspannung bringt. Dass du entspannt sein kannst. dass du nicht aufgezogen bist in diesem Spannungsfeld, sondern dass du fröhlich sein kannst und entspannt sein kannst. Habt ihr schon mal, ihr habt sicher von den Paralympics gehört, die in Paris waren in diesem Sommer. Und da gibt es auch unter vielen anderen Disziplinen einen 100-Meter-Lauf der Sehbeeinträchtigten beziehungsweise der blinden Menschen. Und die müssen dann die 100 Meter laufen? Ja, wie sollen die das denn machen? Die sehen doch gar nicht, wo die Bahn ist. Die müssen in der Bahn bleiben. Die dürfen nicht dann da so, die dürfen dann nicht Kurven laufen. Die müssen in ihrer Bahn bleiben, sonst werden sie disqualifiziert. Was machen die? Jeder blinde Läufer hat einen Begleiter, der an ihn mit einem Band an der Hand oder am Unterarm, ich weiß nicht genau wo, befestigt ist. Natürlich muss dieser Läufer auch ganz schön schnell sein, dieser Begleiter, ja? Im besten Falle sogar schneller als der. Die wissen schon, die kennen schon ihre Leute, die wissen, wen sie sich aussuchen. Ne? Der begleitet ihn an einem Band. Und der Begleiter, der sorgt dafür, dass sie in der Bahn bleiben. Dass sie nicht stürzen, dass sie nicht stolpern, dass sie nicht in den anderen hineinlaufen. Der hilft. Der begleitet sie, so wie Christus uns mit seiner Macht und seiner Kraft begleitet, wenn wir das Evangelium verkündigen bzw. Zeugnis von unserem Glauben ablegen. Er ist bei uns mit seiner Kraft. Dann dürfen wir uns aber und müssen wir uns aber auch auf ihn werfen, uns an ihn binden lassen. Und mit ihm laufen und uns nur auf ihn verlassen. Der Blinde sieht ja nicht, wohin er läuft. Er muss sich 100% verlassen auf seinen Begleiter. Wir dürfen uns 100% auf diese gewaltige Macht Jesu im Kampf verlassen. Dann dürfen wir erleben, wie er Widerstände durchschreitet, überspringt, aus dem Wege räumt. In diesem Spannungsfeld, in dem wir vielleicht täglich stehen. Das ist das erste Spannungsfeld. Jetzt kommt das zweite. Kennen wir sicher, ne? Im Spannungsfeld, schwieriges Thema, im Spannungsfeld zwischen Wahrheit und Liebe bei der Verkündigung des Evangeliums. Paulus formuliert es so, ihr seht es dort, projiziert, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Paulus führt das aus. Wir waren nicht bei euch, um eure Ehre zu suchen. Wir waren nicht bei euch, um euch zu schmeicheln. Ich führe das mal ein bisschen weiter, so steht jetzt nicht so im Text. Wir waren nicht bei euch, um euch nach dem Mund zu reden. Wir waren nicht bei euch, um euch Dinge zu sagen, nach denen euch die Ohren jucken. Wir waren bei euch, um euch die ganze Wahrheit zu verkündigen. Die ganze Wahrheit verkündigen. Das bedeutet, ich darf das Evangelium nicht verkürzen. Ich darf es nicht erweitern. Ich darf es nicht verwässern. Ich darf es nicht verlieblichen. Ich darf es nicht den Menschen so präsentieren. Ja, wie soll ich sagen? Dass es nicht mehr das Potenzial hat, ein Ärgernis zu sein und ein Anstoß. Das Evangelium enthält viele wunderbare Dinge, die man den Menschen sagen kann. Die Menschen brauchen aber den ganzen Kuchen, nicht die Rosinen nur aus dem Kuchen, sie brauchen den ganzen Kuchen. Das sind tolle Dinge, von denen wir hören, wenn wir das Evangelium hören. Gott liebt uns, Jesus liebt uns, das ist auch so. Und er hat sich für uns hingegeben, er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat uns gesagt, du kannst in deiner Schwachheit zu mir kommen. Ich gebe dir das ewige Leben. Ich bin dein Freund und dein Bruder und dein Erlöser. Wisst ihr, liebe Leute, ich kann diese schöne Botschaft nicht verkündigen. Diese schöne Botschaft von der Rettung. Ich kann sie nicht verkündigen, ohne zu sagen, warum wir denn überhaupt Rettung brauchen. Warum wir denn Erlösung brauchen? Warum wir denn die Liebe Christi brauchen? Warum er sich denn für uns hingeben musste? Da muss dann die Rede sein von der Sündhaftigkeit des Menschen. Da muss die Rede sein von dem Zorn Gottes, der über uns schwebt. Da muss die Rede sein von dem Gericht, das er über uns halten wird, wenn wir uns nicht mit ihm versöhnen. Da muss davon die Rede sein, dass er uns dann in die Hölle werfen muss, so wie die Bibel es ausdrückt. Es ist das ganze Evangelium. Wir stehen in dem Spannungsfeld zwischen Wahrheit, die wir transportieren. Wir haben den Auftrag, diese Wahrheit zu transportieren, und auf der anderen Seite das aber in Liebe zu tun. Paulus sagt es, wir waren so liebevoll unter euch, wie eine Mutter unter ihren Kindern. So liebevoll waren wir. Petrus sagt uns, da schauen wir mal in das nächste Wort. Petrus sagt uns, seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also Petrus sagt uns, ihr sollt das Evangelium verkündigen, Zeugnis ablegen von eurem Glauben. Ja, wenn euch jemand fragt nach der Hoffnung, die in euch ist, dann muss er natürlich auch vorher mal von der Hoffnung erfahren haben. Ne? Sonst fragt er ja nicht nach dieser Hoffnung. Wenn euch jemand um Rechenschaft bittet, bezüglich der Hoffnung, die in euch ist, dann gebt diese Rechenschaft, dann erzählt es ihnen, aber in Sanftmut und Ehrerbietung. Das sind zwei Eigenschaften, die aus der Liebe kommen. Die aus der Retterliebe kommen. Das bedeutet, wie begegne ich den Menschen, wenn ich ihnen mit dem Evangelium in Sanftmut und Ehrerbietung begegne? Wie begegne ich ihnen? Wahrscheinlich nicht. Ja, arrogant, übermütig. Als jemand, der alle Weisheit gefressen hat. Überheblich. Nein, ich begegne ihnen in Achtung, Respekt und Liebe, wie jemandem, den Christus liebt, den Gott liebt und den er geschaffen hat. Merkt ihr das Spannungsfeld hier zwischen Wahrheit und Liebe? Wisst ihr, was diese Liebe auch bedeutet? Sie bedeutet auch, dass ich den Menschen, denen ich das Evangelium bringe, in ihrer Lebenswelt begegne. In ihrer Erfahrungswelt. Paulus macht uns das wunderbar vor. Er liefert uns ein Modell dafür, als er in Athen auf dem Areopag zu den Athenern predigt. Das ist eine Modellpredigt. Wisst ihr, wie er reagiert hat, als er nach Athen kam? Seine erste Reaktion, was das war? Er war entsetzt. Er war zornig über den Götzendienst, der da lief. Er war zornig. Er war entsetzt, weil sie viel Götterei betrieben und Götzendienst betrieben. Das war seine innere Reaktion, die allererste Reaktion, als er nach Athen kam. Wie hat er denn geredet? Ich sehe, hat er gesagt, dass ihr die Gottheiten sehr verehrt. Ich sehe, dass ihr die Gottheiten sehr verehrt. Eine Feststellung, eine Tatsache, eine Aussage, die jeder Athener bejaht hätte. Ja, das machen wir. Und dann ist da ein Altar für den unbekannten Gott. Die haben an alles gedacht, die Athener. Ne? Die haben auch an die Götter gedacht, an die sie nicht gedacht haben. Und dann hat er gesagt, diesen unbekannten Gott, den verkündige ich euch. Wow! Was für ein Hammer! Der hat angedockt an ihre Lebenswelt, an ihre Erfahrungswelt, an ihre religiöse, gesellschaftliche Kultur. Der hat die optimale Andockung gefunden, ohne eine Wahrheit zu verschweigen. Es ist interessant sogar, dass er nachher noch nicht mal den Namen Jesus erwähnt hat. Ich weiß nicht warum, aber er hat gesagt, er hat ihn als einen Mann bezeichnet. Ja, das als einen Mann. Und dann kommt aber, geht es weiter. Ich will nicht weiter darauf eingehen. Diese Modellvorstellung, die uns Paulus hier liefert, wie wir anknüpfen an die Erfahrungswelt der Menschen, ist nicht nur gewiefte Taktik, sondern es entspringt der Rettungsliebe dieses Paulus, der ja gesagt hat, ich bin allen alles geworden. Ich bin den Juden ein Jude geworden, den Gesetzlosen wie ein Gesetzloser, obwohl ich ja nicht gesetzlos lebe, ja. Ich bin allen, denen ich begegnet bin, alles geworden, damit ich etliche rette. Das war die Rettungsliebe, die er hatte. Ja. Diese Rettungsliebe kann auch bedeuten, dass es nicht unerheblich ist, in welcher Reihenfolge ich die geistlichen Wahrheiten verkündige. Was ich zuerst verkündige und was ich nachher verkündige. Das mag sein, dass das von Bedeutung ist. Ich zitiere mal einen Vers, den Christus selber gesagt. Nee, da musst du nochmal zurückgehen. Habe ich da einen ausgelassen? Ja, tatsächlich. Da habe ich einen ausgelassen. Okay, bleib nochmal bei dem davor. Danke. Zitiere ich ihn so. Jesus hat das gesagt, Johannes 16. Noch vieles hätte ich euch zu sagen. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Der hat zwar mit seinen Jüngern gesprochen, aber der Geist der Wahrheit, der war schon am Werk. Ohne dass der Geist der Wahrheit am Werk ist, machen wir keinen Schritt auf Gott zu. Aber Jünger hatten den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist, noch nicht empfangen. Das kam ja erst Pfingsten. Und wenn wir mit Menschen reden, die noch nicht an Christus glauben oder nicht an Christus glauben, die haben auch den Heiligen Geist nicht empfangen. Die können auch nicht alles ertragen. Es bedarf viel Weisheit zu wissen, was sie ertragen können und was nicht. Das mag bei jedem Einzelnen anders sein. Ich weiß nur, als ich zum Glauben kam, ich wusste nicht viel. Es gab ein Wort. Ich meine, es gab viele Worte im Vorfeld, klar. Mir wurde das Evangelium vielfach erklärt, aber es ging an mir vorbei. Es ging an mir vorbei. Aber es kam ein Wort. Und eine Erkenntnis. Ich kann so, wie ich bin, nicht vor Gott treten. Es geht nicht. Das war die Erkenntnis, die Gott mir geschenkt hat im Vorfeld. Ich kann so nicht vor Gott treten. Ich kann also nicht mich bekehren. Und dann sagte der Prediger, Jesus ist nicht gekommen für die Gerechten, nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Bang! Das hat mich geöffnet. Da war mein Herz gewonnen. Da war es gewonnen. Mehr wusste ich nicht. Jesus ist für die Kranken gekommen. Der vergibt mir meine Schuld. Ich kann mit meiner Schuld zu ihm gehen. So, mehr wusste ich nicht. Und dann kam im Laufe meines christlichen Lebens, kamen die ganz anderen Wahrheiten so allmählich dazu, ja. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ja, wir müssen, ich zeige nochmal dieses Spannungsfeld. Ja, wir sollen die ganze Wahrheit verkündigen. Das ist unbedingt wichtig. Ja, aber wir sollen es in Liebe tun, so wie beschrieben. Und auch hier kann Jesus euch entspannen in diesem Spannungsfeld. Er kann euch entspannen. Warum? Ich nehme dieses Bild wieder. Wenn ihr euch an ihn bindet, euch ganz verlasst auf ihn, nur mit ihm lauft, blind seid für alles andere, für Jesus aber sehend. Dann, nur dann kann die Balance zwischen Wahrheit und Liebe gelingen. Also ich glaube, uns als Menschen gelingt diese Balance nicht. Der eine ist vielleicht mehr auf der Seite der Wahrheit, ja, ihr wisst, was ich meine, das ist komisch ausgedrückt, aber der eine, der kennt nur die Wahrheit, ne? Und dann die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit, ja. Der andere, der kennt nur die Liebe. Oh, ich muss vorsichtig sein. Vorsichtig, was ich sage. Hilfe. Nein, wir können entspannt sein, weil in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und das bedeutet, in ihm wohnt die ganze Fülle der Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Sein Wahrheitsbecher ist 100% voll. Und ihm wohnt die ganze Liebe Gottes. Sein Liebesbecher ist bis oben hin voll. Und beides hat er. Und er wohnt in dir. Mit seiner Wahrheit und seiner Liebe. Verlass dich auf ihn. Und dann kannst du ganz authentisch sein. Da kannst du entspannt sein. Aber eben bitte nicht wie ein Elefant im Porzellanladen. Da kannst du ihn ja bitten. Du kannst Jesus fragen, du kannst von ihm empfangen, Takt und Einfühlungsvermögen und Weisheit und Respekt und Achtung und Liebe. Du kannst das alles von ihm empfangen, du musst kein Elefant im Porzellanladen sein. Derjenige, der mich zum Glauben geführt hat, oder ich drücke es anders aus, den Gott benutzt hat, um mich zum Glauben zu führen, der war ein Elefant im Porzellanladen. Trotzdem war Gott gnädig und mir gefiel das sogar. Irgendwo, ja, das war bei mir so, aber bei anderen vielleicht nicht. Ne? Ich weiß von anderen, wo das nicht so war. Aber bei mir war das so, weil ich Lust hatte zu diskutieren. Ich dachte, was der da redet, der kriegt aber jetzt mal Stoff von mir. Ja. Ja. Es war sein Stoff, der mich dann tatsächlich auch bewegt hat, mich Gott anzuvertrauen. Okay. Christus ist bei uns mit seiner ganzen Wahrheit und seiner ganzen Liebe. Sonst haben wir verloren. Sonst haben wir verloren. In diesem Spannungsfeld gehen wir unter. Jetzt kommt das dritte Spannungsfeld. Das Evangelium verkündigen zwischen Schwachheit und Licht für Christus. Ja, ich gucke auf die Uhr. Der letzte Punkt, das ist der letzte Punkt. Ich glaube, das ist, ja, die anderen Punkte sind auch wichtig, aber das ist wirklich ein, es ist wirklich für uns in unserem Alltag so entscheidend. Auf der einen Seite sind wir Zeuge für Christus. Wir sollen Licht Christi sein. Wir sollen leuchten in dieser Welt. Du sollst leuchten in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, wo weiß ich, unter den Menschen, unter deinen Kontakten, wir als Gemeinde in unserem Umfeld. Wir sollen leuchten für Christus. Und dann ist da auf der anderen Seite unsere Schwachheit, unsere jämmerliche Schwachheit. Das ist ein Spannungsfeld. Das ist ein Spannungsfeld. Paulus sagt, also Paulus berichtet, wir waren nicht nur willig, euch das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben. Ja, wir waren nicht nur willig, euch das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben. Leben mitteilen, wenn ich das ein bisschen wörtlicher verfolge, bedeutet es eigentlich dienen. Paulus hat den mit seinen Mitarbeitern, sie haben den Thessalonichern gedient. Sie haben gearbeitet, schreibt er. Tag und Nacht haben wir gearbeitet. Warum? Als Zeltmacher. Ja? Tag und Nacht haben wir gearbeitet. Warum? Wir wollen euch nicht zur Last fallen. Und dann haben wir nicht nur Tag und Nacht gearbeitet, sondern haben euch auch das Wort Gottes gebracht. Wir haben euch seelsorgerlich betreut. Ich drücke das jetzt mal mit meinen Worten aus. Wir haben euch seelsorgerlich betreut. Wir haben euch liebevoll ermahnt, wie eine Mutter ihre Kinder. Wir haben euch ermutigt. Wir waren unter euch untadelig und heilig. Also wir waren ein Zeugnis des Wesens Christi. So waren wir unter euch. Sie waren Licht für Christus. Jetzt bin ich innerlich ein bisschen geschockt, weil wir nicht besser sind als die Menschen, denen wir das Evangelium bringen. Wir sind nicht wirklich besser. Wenn die unser Leben kennenlernen, wenn wir unser Leben mitteilen, dann sehen die unsere Ecken und unsere Kanten und unsere Schwächen und unsere Sünden. Die sehen das alles. Die merken, wenn das, was du sagst, nicht mit dem übereinstimmt, wie du handelst und was du denkst und was du redest. Das merken die. Du bist ein offenes Buch. Und wisst ihr, viele, vielleicht sogar die meisten, die Jesus noch nicht kennen, die lesen zuerst dich, bevor sie die Bibel lesen. Die lesen zuerst dich, bevor sie die Bibel lesen. Ja. Das kann uns nicht schocken. Warum? Auch hier löst Jesus das Spannungsfeld. Ihr dürft ganz entspannt sein und authentisch sein, so wie ihr ja, seid. Damit meine ich nicht, dass man bedenkenlos alles tun und reden kann. Ja, das ist ja klar. Dass man keine Verantwortung hat für das, was man sagt und redet und tut. Natürlich haben wir das. Der Elefant im Porzellanladen ist nach wie vor durchgestrichen. Ja? Aber wir dürfen entspannt sein, freudig sein, erwartungsfroh sein, hoffnungsvoll sein. Mit Jesus an unserer Seite. Da lesen wir jetzt mal den nächsten Vers, warum das so ist. Paulus spricht hier von einem wahrscheinlich gesundheitlichen Leiden, aber das kann man sicherlich auch weiter übertragen. Und da sagt Paulus, Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und jetzt kommt der Satz, den ich nicht verstehe. Denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Wo du dich begreifst und erkennst als schwach und wo du das akzeptierst und wo du kapitulierst, da wird die Kraft Jesu umso stärker. So verstehe ich es. Ich kann es nicht ganz verstehen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Aber eins weiß ich, auch hier hänge ich wieder an dem Band Jesu. Auch hier muss ich wieder ganz nah bei ihm sein. Auch hier muss ich mich wieder vollkommen auf ihn verlassen, hundertprozentig, weil er meine Bahn zieht und ich die Bahn nicht sehe, um auf das Bild von vorher zurückzukommen. Mich ganz auf ihn werfen, dass er in meiner Schwachheit zur Entfaltung kommen kann, weil ich dazu tendiere, meine Stärken, meine vermeintlichen Stärken oder meine menschlichen Stärken in die Waagschale zu werfen. Ich soll mich auf ihn kann ich mich verlassen. Er kann und wird in meiner Schwachheit stark, besonders. Der Rainer hat mir ein schönes Bild zur Verfügung gestellt. Das möchte ich euch zeigen. Zum Schluss. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, wenn ihr einen Blick werft auf dieses Bild. Da ist zerbrochenes Glas oder was das auch immer ist. Ja? Das zeichnet eigentlich den Menschen. Das zeichnet mich in meinen ganzen Schwachheiten, in meinem persönlichen Zerbruch, in meinen Scherben. Ja? Und ihr seht, wie dieses Licht des Christus durch die ganzen Scherben hindurch leuchtet. Das heißt, für Christus ist es kein Problem, wenn du schwach bist. Ganz im Gegenteil, es ist hilfreich. Es ist kein Problem, wenn du schwach bist. Er leuchtet durch dich hindurch. Das ist seine Macht. Das ist ja sein Licht. Es ist ja nicht dein Licht, es ist sein Licht, was er dir gibt. Und er leuchtet durch dich hindurch. Und so, dass die Menschen es sehen können und dass sie es erfahren können. Du kannst ruhig authentisch sein. Die Menschen sehen Christus in dir. Sie werden das wahrnehmen, weil Christus dafür sorgt. Ein letztes Zeugnis. Als ich noch nicht Christ war, wurde ich eingeladen zu einer christlichen Freizeit nach Holland. Das war schön. Ich war ganz auf Widerstand gebürstet, ne? Volle Kanne. Und dachte, da fahre ich mit. Gitarre mitgenommen, schöne provozierende Lieder gesungen. Ja, da wurde dann Bibelarbeit gemacht und gebetet Und nochmal Bibelarbeit gemacht und wieder gebetet und wieder Bibelarbeit gemacht. Wir haben auch gespielt und wir waren am Strand und wir haben viel Freude gehabt. Aber dann wurde wieder Bibel gelesen und gebetet. Und ich dachte, nichts davon hat mich erreicht. Nichts. Klammer auf. Ich sage hier nicht, dass das Wort Gottes kraftlos ist. Nein, ganz im Gegenteil. Das werdet ihr gleich sehen. Aber es hat mich nichts berührt von alledem. Der Andreas hat eben eine entsprechende Passage gelesen in der Lesung, ja, wo es ja, Menschen, die es nicht erfassen. Ja. Ich habe es nicht erfasst. Aber, jetzt kommt das große Aber, irgendwie imponierten wir die Menschen und imponierte es mir, wie sie miteinander umgingen. Sowas hatte ich nicht erlebt vorher. Ich komme aus einem Lebensumfeld mit viel Konflikten, aus einem Elternhaus mit viel Konflikten, aus einem Umfeld mit viel Konflikten. Und ich hatte das noch nicht erlebt, wie Menschen so liebevoll, so respektvoll, so besonnen, so unaufgeregt, so, ich sag mal, heilig in Anführungszeichen, miteinander umgingen. Das hat mir imponiert. Das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen. Und ich dachte, da fährst du nochmal hin. Und das hat mir das Herz geöffnet. Da öffnete sich mein Herz. Und was habe ich gemacht? Dann habe ich Bibel gelesen. Und dann kam die Kraft des Wortes Gottes und hat mich umgedreht. Und ich kam dann zu meinem Ortsleiter, das war damals bei den Navigatoren, und ich sagte ihm, dass ich jetzt Christus angenommen hätte als Herrn. Und der guckte wie eine Kuh am Sonntag. Ne? Also, der konnte das nicht glauben, aufgrund dessen, was er bislang erlebt hatte von mir. Ja. Ich habe das ganz in der Stille gelesen, die Bibel. Ja, ganz in Ruhe für mich allein. Aber das Wort Gottes hat so eingeschlagen. Wow. So macht Gott das. Ja. Er schickt uns Menschen, Christus leuchtet durch uns, er leuchtet durch dich. Sei dir gewiss, er leuchtet durch dich. Lass ihn doch leuchten. Versuch nicht selber zu leuchten. Ja, er hat uns auch schöne, viele natürliche, schöne Gaben geschenkt. Ja, die nutzt er auch. Keine Angst. Ja, jetzt ist aber genug Zeit verstrichen und ich habe noch eine Zusammenfassung, aber das mache ich jetzt nicht. Ich sage einfach zu all dem gesegnete Woche in diesem Sinne und Amen.